Du bist 750 Kilometer quer durch die Slowakei gewandert. Wenn du uns in einem Moment mitnehmen müsstest, welcher kommt dir als allererstes in den Kopf?
Du siehst diesen Bären und du weißt, der ist dir überlegen. Der ist dir überlegen hinsichtlich der Schnelligkeit, hinsichtlich der Kraft. Er hat die Kontrolle über die Situation.
Man muss ja auch dazu sagen, dass solche Jungtiere ja eigentlich fast schon gefährlicher sind als erwachsene, ausgewachsene Tiere, weil sie halt eben erstens sich die Erfahrung haben. Wie macht dein Körper diese vielen, vielen Kilometer, diese vielen, vielen Höhenmeter mit?
Andere Sachen waren, die so im Raum standen, war Ermüdungsbruch, Stressfraktur. Auch da hilft nur eine Pause.
Du hast dich ja für den Lebensstil entschieden, weil dich das Wandern so reizt. Also was reizt dich an diesen Fernwandern?
Also ich muss mir einfach über ganz, ganz viele Sachen keine Gedanken machen, sondern das Leben ist so eingedampft auf die Basics.
In der Wildnis alleine sein eigenes Ding machen, nichts und niemand, an dem man sich richten muss und dann wieder zurückzukommen und dann wieder in diese Schublade zu passen.
Wenn ich zurückkomme, bin ich leichtfüßig, gut gelaunt und so im Gleichgewicht.
Du hast ja gesagt, also dieser SMP, das ist ja ein absoluter Geheimtipp. Für wen ist dieser Trail das Richtige?
Also ich würde sagen,
moin Lupi, schön, dass du da bist.
Hi Sebastian und vielen Dank für die Einladung.
Du bist 750 Kilometer quer durch die Slowakei gewandert. Und wenn du uns in einem Moment mitnehmen müsstest, welcher kommt dir als allererstes in den Kopf?
Ich schwanke zwischen dem Filetstück des Weges, die Niedere Tatra, und der ersten Bärenbegegnung.
Okay, dann lass uns, weil ich Wildlife liebe und Begegnungen mit Tieren ich immer sehr, sehr spannend finde als Safari- und Trails Guide. Lass uns damit starten und dann machen wir gleich vielleicht mit dem Filetstück weiter. Erzähl uns über diese Bärenbegegnung.
Naja, also erstmal, wenn man so erzählt, ich gehe jetzt wandern in die Slowakei, wird man mit ganz vielen Horrorgeschichten konfrontiert. Ja, da musst du aufpassen. Da sind die Bären und man wird auch von den Locals so auf dem Weg häufiger drauf angesprochen. Hier darfst du auf keinen Fall sein, hier sind die Bären. Hier ist es super gefährlich. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Fährtenleseausbildung gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich dann auf dem Weg schon immer geschaut, ja, wo sehe ich denn vielleicht Trittziegel oder eine Losung vom Bären? Und war dann schon relativ lange unterwegs und habe keinerlei Zeichen von den Bären gesehen. Ich bin immer relativ früh am Morgen gestartet und plötzlich kommt ein Bär aus dem Wald raus, quert den Weg, ohne mir jegliche Beachtung oder Aufmerksamkeit zu schenken und verschwindet wieder im Gebüsch. Ich bin dann, ja, ich wie war so ein bisschen Schockstarre und so ein bisschen eingefroren. Also es war so eine Mischung aus einem Glücksmoment, aber auch so ein bisschen Angst. Also es war das erste Mal, dass ich in wirklich freier Luftbahn irgendwie so einen Bären gesehen habe. Und es ist einfach ein wunderschönes, anmutiges Wesen. Und wie ich jetzt weiß, war es kein ausgewachsener Bär, sondern eher so ein Teenie, also da sind dann die Arme und Beine noch so ein bisschen schlaksig und er hat noch nicht so viel Fett angesetzt. Naja, und dann stand ich da, habe dann mit den Trekkingstöcken so ein bisschen Sound gemacht, um ihn wirklich auch darauf hinzuweisen, hey, das ist Mensch. Weil normalerweise suchen sie dann das Weite. Und er war auf jeden Fall zu nah, so für mein Gefühl da. Es waren wahrscheinlich so 20, 30 Metern. Und ich glaube, das sind häufig können solche Begegnungen dann die gefährlichen sein, wo du mit so einem Bär zusammenrennst. Also gar nicht absichtlich, sondern er macht sein Bärending, ich mache mein Menschending und beide passen nicht wirklich auf und bumm, zack.
Also als Safari-Guide kann ich das sehr, sehr gut verstehen, weil ich halt auch regelmäßig solche Begegnungen habe. Ich komme gerade aus dem Busch, bin erst vor 3 Tagen wieder zurückgekommen und da habe ich wirklich viele, viele Elefanten auf sehr, sehr kurzer Entfernung gehabt. Und das ist natürlich halt immer was total Aufregendes, aber gleichzeitig ist immer so, oh shit, was mache ich jetzt eigentlich ganz wirklich? Wie gefährlich ist das gerade oder wie sicher ist es wirklich? Und das kann ich sehr gut verstehen, weil ich meine, am Ende entscheidet ja auch das Tier, wie es jetzt hier weitergeht. Du weniger.
Ja, voll. Also ich meine, du bist eigentlich nicht in so einer Situation in deinem Alltag. Du siehst diesen Bären und du weißt, der ist dir überlegen. Der ist dir überlegen hinsichtlich der Schnelligkeit, hinsichtlich der Kraft. Und er hat die Kontrolle über die Situation.
Ja, absolut.
Ja. Und zum Glück hat er genau wie ich auch keine Lust auf Stress, sondern einfach weitergegangen.
Man muss ja auch dazu sagen, dass solche Jungtiere ja eigentlich fast schon gefährlicher sind als erwachsene, ausgewachsene Tiere, weil sie halt eben erstens nicht die Erfahrung haben in der Konfrontation mit anderen Lebewesen. Also egal, ob es jetzt irgendwelche Beutetieren ist oder halt eben auch mit Menschen. Und sie sind auch extrem neugierig in diesem Alter, weshalb sie ja sich vielleicht auch viel mehr zu einem wenden.
Als ich zu der Zeit in der Slowakei war, waren die Bären generell Thema. Weil es gab im Jahr 2024 gab es 2 Tote durch Bärenangriffe und ich glaube 16 Verletzte. Und die Regierung hat beschlossen, 350 Bären schießen zu lassen. Und ich glaube 1200 Bären gibt es in der Slowakei, also wirklich viele, also knapp ein Viertel. Und zu Recht sind dann auch so die Tierschützer irgendwie auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt so, hey, wir brauchen irgendwie Köpfchen statt Kugeln. Weil entlang des Weges hat man schon festgestellt, dass halt einfach der Mensch großteils schuld an dem Problem ist. Also indem halt irgendwie es keine bärensicheren Müllcontainer gibt oder die Leute halt auch...
Mein allererster Gedanke, ja.
Voll, das gibt's halt einfach nicht. Und ja. Bei so Picknickplätzen lassen die Leute halt dann auch einfach so ihren Scheiß liegen oder verbrennen ihn halt dann so halbscharig.
Ja. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mal in Kanada unterwegs ist, wo alles bear safe ist, ne? Also wo die Bären halt eben nicht an die Mülleimer kommen, selbst wenn sie es versuchen. Ich gehe jetzt mal davon aus, also ich bin jetzt in der Region nicht gewesen, da gibt es einfach ganz normale Mülleimer, Plastikmülleimer, die halt mit einmal aufgerissen sind und wo der Bär sich dann halt quasi am offenen Buffet an den Resten und vor allem an dem Plastik bedienen kann, auch das Plastik frisst und überall im Wald verteilt, wo dann halt eben andere Tiere auch was von haben und man sich einfach komplett daran gewöhnt, dass da halt irgendwie so ein offenes Buffet ist und dann kommen dann halt unbeachtete oder unbedachte Wanderer vorbei und dann hast du natürlich das Problem, die halt irgendwelche tollen Instagram-Videos gesehen haben, wie Nahbären kommen und dann sagen, ah, das ist ja irgendwie, komm, Kuscheltier, lass uns mal streicheln und dann hast du das Problem.
Ich war danach hier noch in Rumänien, das ist auch so oder ähnlich. Und auch da war es so, also ich habe dann in der Slowakei noch einen weiteren Bären gesehen. Da bin ich gerade durch den Wald gegangen, habe in der Ferne irgendwas Pelziges sich bewegen sehen. Habe dann gesehen, oh, wieder Bär. Das war nahe der Stadt oder besser gesagt im Dorf Chichmani. Und da sagt eigentlich jeder, so das ist der Bärenspot. Also wenn du da in der Gegend bist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du einen Bären siehst. Dann habe ich diesen Bären dort gesehen und ich habe wieder mit meinen Stöcken Sound gemacht, um auf mich irgendwie aufmerksam zu machen und habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Bin weitergegangen und der Weg hat so eine kleine Senke gemacht. Und was ich aber nicht gesehen habe, ist, dass der Bär einfach auch diese Senke genommen hat und also ich bin diesen Weg runtergegangen in die Senke. Der Bär war schon unten in der Senke. Und ja, Dann standen wir uns so gegenüber und also war echt nochmal so ein Stück näher als bei der ersten Begegnung. Aber auch da war es so, der hat mich gesehen, beide kurz so erstarrt und er hat dann das Weite gesucht.
Ja, ja. Super und aber auch Glück gehabt. Du hast es jetzt schon ein paar Mal so angesprochen. Du hast jetzt die Slowakei und Rumänien angesprochen und diese Orte. Du hast eine Weitwanderung gemacht.
Ja.
Auf dem, so nennt er sich, SNP, und vielleicht spreche ich das jetzt falsch aus, Chester
Dino?
Dino? Ja, ich habe wirklich die ganze Zeit, den ganzen Morgen überlegt, wie man das wohl ausspricht. Und ich habe keine Aussprache im Netz gefunden. Also, Chester Dino, das ist ein Weitwanderweg und du bist sowieso Weitwander begeistert. Nimm uns mal ein bisschen mit, was du alles in den letzten Jahren so bewandert hast auf der ganzen Welt, damit wir verstehen, was dich so daran reizt.
Ich habe angefangen mit dem Israel Trail. Blöderweise kam dann die Pandemie und also ich hatte mir eigentlich Wanderwege für 10 Monate bis ein Jahr zurechtgelegt, um wirklich dieses Jahr mit Wandern zu verbringen. Da kam die Pandemie und ich habe die Pandemie genutzt, einmal um Geld zu verdienen und um weitere Ideen zu spinnen. Und sobald dann die Grenzen offen waren, genau, ging es dann los. Ich war in Neuseeland auf dem Te Araroa Trail. Ich war in Australien auf dem Bibbulmun und auf dem Heisen Trail. In Jordanien auf dem Jordan Trail. Aber halt auch so diese ganzen Klassiker in Europa, so den Kungsleden, den Padjelanta-Leden in Schweden, den Peaks of the Balkan, im Kosovo, Albanien und Montenegro. Dann weniger bekanntere Trails in Schottland, den Fisherman Trail in Portugal, ja, und viele weitere, auch kürzere, die irgendwie nur 100 Kilometer oder 200 Kilometer lang sind. Und habe da, glaube ich, für mich jetzt gerade so einen Lebensstil gefunden, der sich stimmig anhört, also oder anfühlt. Ich laufe ein halbes Jahr oder 9 Monate und verbringe den Rest halt mit Arbeiten, um wieder genug Kohle zu haben, um wieder wandern zu können.
Das heißt, du bist Pädagoge, du arbeitest mit Kindern, in Waldkindergärten hatte ich gelesen. Da machst du deine 3-4 Monate, wo du halt dein Geld in Deutschland verdienst und dann gehst du halt raus in die Welt, wanderst. Relativ low budget, weshalb das Geld halt auch ziemlich lange reicht. Du bewegst, also brauchst ja auch keinen, die einzige Maintenance, die du betreiben musst, ist ja dich selbst zu maintainen, indem du ganz viel Energie oben reinpackst, damit die Maschine läuft.
Genau, also ich habe eigentlich hier keine laufenden Kosten. Mein WG-Zimmer ist untervermietet. Ich habe eine Auslandsvollversicherung abgeschlossen. Das sind so die einzigen Fixkosten. Die meiste Zeit verbringe ich auf diesen Wanderungen wirklich bivakierend oder im Zelt. Nur hin und wieder, wenn ich mal einen Pausentag brauche, dann gönne ich mir den Luxus von, weiß ich nicht, einem Hostelzimmer oder einem Campingplatz, wo es dann auch sowas wie eine Waschmaschine gibt und eine heiße Dusche. Man gewöhnt sich da irgendwie relativ schnell dran, kalt zu duschen oder seine Klamotten halt einfach im Fluss zu hängen.
Ja. Was ist es, was dich an diesem Lebensstil so reizt, beziehungsweise du hast dich ja für den Lebensstil entschieden, weil dich das Wandern so reizt. Also was reizt dich an diesen Fernwanderungen?
Also einmal ist es, glaube ich, so dieser krasse Minimalismus. Also ich muss mir einfach über ganz, ganz viele Sachen keine Gedanken machen, sondern das Leben ist so eingedampft auf die Basics. Gleichzeitig schätze ich einfach so diese ganzen Naturmomente, so diese intensive Begegnung mit der Natur. So sei es halt auch einfach so dieses schlechte Wetter oder Regenwetter jetzt aushalten zu müssen und damit irgendwie klarkommen müssen. Oder auch einfach bei Sonnenschein vor meinem Zelt zu sitzen und Tiere zu beobachten. Und auch so eine Neugier, hey, was kommt denn eigentlich hinter dem nächsten Wald oder was ist hinter dem nächsten Berg? Und weiß nicht, also ich habe das Gefühl, so ein Tag ist voller Geschenke, sei es jetzt irgendwelche tollen Ausblicke, tolle Tierbegegnungen. Ich habe das Gefühl, die Leute begegnen einem anders, also offener, aufgeschlossener häufig. Die Gespräche sind andere als im Alltag. Also so dieser Smalltalk fällt eigentlich weg, weil man weiß, man verbringt jetzt vielleicht ein paar Minuten zusammen. Und ja, auch so die Gewissheit, klar, ich habe mir jetzt gedacht, ich gehe diesen Wanderweg, aber theoretisch könnte ich meine Pläne über Bord werfen und einfach was ganz anderes machen. Also ich bin einfach
relativ frei, ne? Also das ist es halt.
Ja, komplett.
Frei und flexibel. Was ist es, was dich aus dem, wenn du unterwegs bist, was vermisst du aus dem sozialen Alltag, würde ich es jetzt mal nennen? Also dem Alltag, wenn du halt im Brot und Butter stehst, also arbeiten musst und halt im WG-Zimmer lebst und so. Was vermisst du davon auf Wanderung? Und was vermisst du, wenn du halt in dieser sozialen Struktur mit den ganzen mit der ganzen Arbeit und Verpflichtungen, die du hast, was vermisst du in dem Moment aus deinem anderen Leben?
Ich glaube, was ich so am meisten vermisst habe auf meiner Wanderung, sind, glaube ich, so zwei Sachen. Also einmal sind es Konzerte. Ich gehe relativ gerne auf Konzerte und habe da halt auch viele Leute, mit denen ich da zusammen hingehe. Und ich muss mich eigentlich auch gar nicht mehr verabreden, weil ich weiß, da ist irgendjemand, den ich kenne. Und das andere, ich schaue seit bestimmt, weiß ich nicht, 15 Jahren mit denselben Leuten Fußball an. Und vielleicht schrillen jetzt bei den einen oder anderen so die Alarmglocken, boah, Fußball schauen, das ist ja irgendwie voll nervig, so besoffene Männergruppen, die rumkrölen. Und ich würde sagen, das ist schon irgendwie so eine besondere Gruppe, weil, also einmal gibt es auch Frauen, die Fußball schauen, und es gibt auch super viel so Nebengespräche, die irgendwie so unterhaltsam sind. Ja, es geht nicht nur um das Fußball, ja. Man hat sich einfach sehr gerne, und es ist, glaube ich, auch besonders, dass es in so schnelllebigen Zeiten irgendwie, also dass diese Gruppe da so Bestand hat, genau. Ich glaube, das habe ich so am meisten vermisst.
Also schon auch so ein bisschen die soziale Struktur, dass du, wenn du alleine bist, schon auch die Menschen um dich herum vermisst?
Ja, auf jeden Fall. Klar, also ich meine, ich jetzt dieses halbe Jahr Osteuropa war ich auch auf relativ entlegenem Pfaden so unterwegs. Das ist jetzt kein PCT oder kein Tierra Roa Trail, wo du mit 30 Leuten, 40 Leuten startest und du froh bist, wenn du mal einen Moment zum Durchschnaufen für dich alleine hast, sondern mir war schon mehr oder weniger klar, ich werde die meiste Zeit alleine verbringen.
Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Also wenn du in dieser, ich nenne sie jetzt mal normalen Welt bist, in unserer sozialen Welt, wo wir Geld verdienen müssen und unserer Arbeit hinterhergehen, nachgehen, was vermisst du da von deinem anderen Leben?
Alles. Also ich komme zurück und krieg so diesen bekannten Hiker-Blues. Also meine Eltern haben es so ganz gut, glaube ich, auf den Punkt gebracht, wenn ich die besuche vor so einem Trail und nach einem Trail. Sie sagen, wenn ich zurückkomme, bin ich leichtfüßig und gut gelaunt und so im Gleichgewicht. Wenn ich aber eine lange Zeit hier war in meinem Alltag, dann sagen sie, ja, dann bist du so melancholisch und so fast schon depressiv verstimmt, findest an wenig Sachen Freude. Ja.
Also brauchst du es auch, so, um dich quasi so in Balance zu halten, scheinst du quasi so dieses Ventil zu brauchen. Das ist halt eben draußen diese Natur, aber es ist halt eben nicht kurz in der Natur, sondern halt lange in der Natur und lange alleine.
Ja, ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen an meinem Werdegang. Also ich habe ja angefangen mit halt meinem Urlaub. Ich habe meinen ganzen Urlaub sonst immer für Fernwanderwege aufgewendet. So, es waren 2 Wochen, 4 Wochen und es war aber zu kurz. Also ich war schon eigentlich immer traurig, als ich wieder zurückkam, weil ich mir gedacht habe, boah, da ist jetzt aber noch dieser Wanderweg, der ist 1000 Kilometer lang oder 3000 Kilometer, den kann ich ja nie gehen, wenn ich mit Lohnarbeit beschäftigt bin. Und mir geht es da auch nicht um Distanzen oder Höhenmeter. Es gibt Tage, da lege ich keine großen Strecken zurück, sondern es geht mir wirklich nur um das Draußensein.
Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Also ich bin deutlich kürzer immer weg, aber ich bin halt sehr, sehr viel weg. Und das ist halt eben diese Anpassungsfähigkeit, die man da an den Tag legen muss, die ist halt auch schon ziemlich extrem. Dieses Einsiedlerkrebs, würde ich, also in der Wildnis alleine sein eigenes Ding machen, nichts und niemand, an dem man sich richten muss und dann wieder zurückzukommen und dann wieder in diese Schublade zu passen. Da muss man auch extrem viel Anpassungsfähigkeit eigentlich mitbringen, dass man halt damit klarkommt und auch funktioniert, ne?
Voll, ja. Und ich habe eher so das Gefühl, es wird immer schwieriger. Ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt eine Pause vom Wandern, um diese ganzen Eindrücke der letzten Jahre, was einfach super viel war, so zu verarbeiten und das Ganze so richtig wertzuschätzen. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass das Zurückkommen immer schwieriger wird. Ja.
Und schaffst du es denn, diese Pausen zu nehmen? Oder ist es so, okay, der Trail ist vorbei, ich habe mir vorgenommen, ich habe einen Flug gebucht, ich muss ja irgendwann wieder irgendwie Geld verdienen, deswegen, da gibt es ja Termine, die man irgendwie einhalten muss. Und wanderst du bis zum allerletzten Tag und fliegst zurück und fängst dann sofort an zu arbeiten, um so schnell wie möglich wieder fertig zu sein, um dann das nächste Abenteuer zu starten. Nimmst du dir die Zeit, um diese Dinge, die du erlebt hast, auch zu verarbeiten?
Also ich habe eigentlich nie einen wirklich straffen Zeitplan. Also ich habe mir jetzt für dieses halbe Jahr hatte ich glaube 7 Monate Zeit und hatte 4 Trails. Genau, es waren glaube ich so circa 4000 Kilometer, glaube ich. Und hatte Zeit von Ende März bis, ich glaube, Ende Oktober. War aber deutlich schneller fertig. Und es hat irgendwie ganz gut gepasst, so mit dem Geburtstag von meiner Mutter. Die hatte am 11. September Geburtstag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann komme ich. Ich war am 9. September fertig mit dem Trail. Dann mache ich mich jetzt auf dem Rückweg und stehe am 11. als Überraschung vor der Tür. Genau, also ich versuche mir schon diese Zeit zu nehmen. Es ist kein Hassel irgendwie so auf der Wanderung. Ja.
Ja. Jetzt hast du was gesagt, was total viel Sinn macht, und zwar, dass du von März bis Oktober oft unterwegs bist. Und dann habe ich mich gerade gefragt, der Grund, warum du vielleicht nach langer Zeit in Deutschland und im Lohn Arbeit vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr hast auf dieses Ganze ist, weil du natürlich halt eben auch, ich würde schon fast sagen, die unschönste Zeit des Jahres im Land verbringst.
Ja, wobei ich eigentlich, also ich komme besser mit Kälte klar als mit Wärme.
Das ist, aber ja, das verstehe ich auch, aber das eine ist Kälte, das andere ist Grau und Nieselregen.
Ja. Ja.
Und mit Kälte komme ich auch relativ gut klar, wenn ich in Finnisch Lappland bei minus 20 Grad bin und es einfach total toller Winter ist, womit ich überhaupt gar nicht klarkomme, ist mit dem norddeutschen traditionellen Winter, der dieses Jahr eher selten da war, weil wir wirklich sehr viel Schnee und sehr viel Kälte hatten. Aber so der normale deutsche Nieselregen-Grauwinter von November bis April, der macht mich schon auch ziemlich fertig. Danach habe ich auch keinen Bock mehr.
Mhm.
Hat das was vielleicht auch damit zu tun, dass man dann froh ist, wenn man dann wieder rausgehen kann?
Wahrscheinlich schon, wobei ich ja auch durch die Arbeit im Waldkindergarten also da ist Stimmt. es egal, ich bin immer draußen.
Ja. Du bist Wildnispädagoge, du arbeitest in Waldkindergärten. Das ist natürlich auch wirklich eine tolle Arbeit, oder? Mit Kindern zu arbeiten und die ganze Zeit draußen zu sein, bei Wind und Wetter, außer wahrscheinlich bei richtig krassen Sturmböen. Das ist schon toll, oder?
Auf jeden Fall. Also es macht total Spaß. Und also ich habe stellenweise auch als Sozialarbeiter gearbeitet. Und da verbringst du halt die meiste Zeit in einem Büro. Und du kriegst halt auch so viel zurück, finde ich, in der Arbeit mit Kindern. Ja, und ich glaube, ich möchte so einen Arbeitsplatz draußen nicht mehr tauschen gegen einen Bürojob.
Was würdest du sagen, ist der Vorteil von einem Waldkindergarten gegenüber einem richtigen Kindergarten? Für jetzt also nicht aus deiner Sicht, was für dich der Vorteil ist, weil du immer draußen bist, sondern für Kinder.
Also so eine Besonderheit von den Waldkindergärten ist auch, dass es praktisch kein Spielzeug gibt. Es gibt sowas wie Eimer oder Schaufeln. Das heißt, sie müssen auch sehr viel miteinander interagieren. Wenn sie zum Beispiel schweren Stamm tragen wollen. Es kann meistens nicht ein Kind alleine, sondern es müssen halt mehrere sein. Oder wenn sie so eine Laubhütte bauen wollen, auch da kann sich das eine Kind nicht wie im Kindergarten, also in einem Hauskindergarten, mit den Bauklötzen in eine Ecke verziehen und ist dann für sich alleine, sondern wir kriegen das auch regelmäßig rückgemeldet. Die Kinder aus den Waldkindergärten sind sehr soziale Kinder. Und dann natürlich auch schon früh so eine Sensibilisierung für die Natur, für Pflanzen, für Tiere und wie auch ein wertschätzender, achtsamer Umgang damit aussieht. Und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, weil ich so das Gefühl habe, dass durch Social Media und einfach so viel so diese Medienzeit der Kinder auch so dieses Fühlen so ein bisschen verloren geht. Und ich meine, so beim Waldkindergarten, da bist du wirklich bei Wind und Wetter draußen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde das auch ein ganz, ganz tolles Konzept für Kinder. Für Erwachsene anscheinend auch.
Voll.
So, jetzt lass uns mal, wir sprechen eine halbe Stunde und wir haben ein bisschen über Bären gesprochen und dann haben wir viel über viele andere Dinge gesprochen. Jetzt lass uns mal über den SNP tatsächlich mal sprechen, für den wir uns ja eigentlich verabredet haben. Und nimm uns mal mit, wo er gestartet ist und wo er geendet ist und was ihn so für dich so besonders gemacht hat, warum du ihn ausgewählt hast.
Also, ich bin ihn wahrscheinlich anders herumgegangen als die meisten Leute. Also er startet an der Burg Divin nahe Bratislava. Und es ist auch gleichzeitig der niedrigste Punkt auf dem Trail und führt zum Dukla-Pass an der slowakisch-polnischen Grenze. Und dazwischen gibt es eben unglaubliche, tolle Landschaft. Also es gibt die kleinen Karpaten, die weißen Karpaten, es gibt die niedere Tatra, die hohe Fatra, das slowakische Paradies, das ist so das slowakische Erzgebirge. Gleichzeitig kommt man aber auch an diesen ganzen größeren slowakischen Städte vorbei, um seine kulturellen und sozialen Batterien wieder aufzufüllen, dass man endet oder startet eben in Bratislava. Man kommt an Trenčín vorbei, an Kosice, Preschow ist auch nicht weit, Badejov, genau. Und so der SNP wird meist übersetzt als Weg der Helden. Ist anscheinend so ein bisschen unglücklich. Also die Locals meinten eher so Weg der Partisanen. Also man kommt auch wirklich an sehr geschichtsträchtigen Orten vorbei. Und für mich hat es gestartet mit dem Tal des Todes. Also da waren 1944 hat die sowjetische Armee dort den slowakischen Nationalaufstand unterstützt. Und zwar irgendwie eine der verlustreichsten Gebirgskämpfe im Zweiten Weltkrieg. Und viele, also es ist jetzt wie so ein Freilichtmuseum, es stehen noch ganz viel Panzer rum und ganz viel Hubschrauber und diese, wie hießen sie? Ich glaube Drachenzähne, Dinger, dass die Panzer nicht drüber fahren können.
Mhm.
Und genau, dann so als Deutsche da irgendwie entlang zu gehen, das ist natürlich, hat es dann nochmal mehr, ja, so zu sehen, was dort geschehen ist, ja. Und da kommt man eben auch eben an viele historisch bedeutsame Orte vorbei, also ganz viele so Partisanendenkmäler zum Beispiel.
Okay. Und also halt auch schon sehr, sehr kriegsnahe Orte, an denen man halt eben vorbeikommt.
Ja, schon. Also, ja.
Und du bist diesen Trail jetzt ungefähr einen Monat gelaufen. Das sind, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere aus meinen Notizen, sind es 800 Kilometer, irgendwie um die 30.000 Höhenmeter. Bist du jetzt in Bratislava gestartet oder bist du an der polnischen Grenze gestartet?
Ich bin an der polnischen Grenze gestartet. An der
also von Nord nach Süd bist du gelaufen. Das heißt, das ist ja nee, dann
von,
schon...
Von Ost nach West.
Von...
Oder...
Ja. Und dann ist das dann schon direkt die Hohe Tatra?
Nee, das sind die Beskiden.
Ah, okay. Und wie... Also ich meine, ich habe Hohe Tatra ist ein unglaublich schönes Gebirge, habe ich mir sagen lassen. Also ich bin selber noch nicht dort gewesen. Also von der Natur ist es ja wahnsinnig abwechslungsreich. Ne? 30.000 Höhenmeter sagt ja auch so ein bisschen vor auf 800 Kilometer, wie oft man über Pässe laufen muss und durch Täler wieder runter und wieder hoch. Also das ist schon ordentlich. Wie sah so dieser Alltag auf dieser Wanderung für dich aus?
Also ich meine, die Slowakei besteht, glaube ich, 80% aus Bergen oder Hügel. Und das merkst du auf jeden Fall. Es gibt so diese Ad-hoc-Aufstiege. Also du gehst da nicht irgendwie so gemütlich irgendwelche Serpentinen entlang, sondern manchmal gibt es echt wirklich so richtig schweißtreibende, schwere Anstiege. Und was an diesem SMP ziemlich cool ist, es gibt eine kleine, aber feine Trail-Community und die Leute, die für den Trail zuständig sind, die bauen diese Trail-Infrastruktur auch immer mehr aus. Also es gibt so Art Biwak-Schachteln, in die sage ich, vier Leute reinpassen auf Stelzen und unten drunter ist meistens noch irgendwie eine Feuerstelle. Sowas wird hingebaut und auf der Seite von, also auf der Homepage von diesem Trail, da gibt es so eine interaktive Karte, wo Leute, die diesen Weg laufen, auch immer wieder Sachen eintragen können. Und ich habe so das Gefühl, dass so das Bivakieren, da so eine Art Volkssport ist, also die ich hatte dann so ganz skurrile Schlafplätze, die ich da in dieser Karte gefunden habe, wie einfach in einem Jägerstand, also der Jägerstand war genau so groß, dass meine Isomatte reingepasst hat. Es hat super viel geregnet und so diese Vorkehrungen mit Bären, irgendwie das Essen und alles, was riecht, in die Bäume zu hängen. Und der Baum muss irgendwie 60 Meter vom Schlafplatz entfernt sein. Der Schlafplatz nochmal 60 Meter mindestens von der Kochstelle. Das ist schon auch so ein bisschen tricky, manchmal diesen richtigen Baum zu finden. Da ist man dann über sowas schon auch ganz froh, dass man sich den Stress nicht geben muss.
Ja, also, aber das ist aber, das hört sich ja so an, als wenn der ziemlich gut ausgebaut wäre.
Ja, schon. Also, ja, doch. Also, es ist, würde ich sagen, ein anspruchsvoller Trail. Und wenn du damit zufrieden bist, dass es halt, also du brauchst trotzdem deine Isomatte und deinen Schlafsack und eigentlich auch ein Zelt. Aber also diese Hütten auf dem Weg, die fand ich super. Die kannst du.
Wie war denn die Auslastung?
Ich war, würde ich sagen, einfach viel zu früh dran. Also ich bin am 8. Mai gestartet und war dann, also der Weg führt durch die niedere Tatra, nicht durch die hohe Tatra, und hatte dann einfach nochmal einen Wintereinbruch.
Hm.
Genau, also ich habe nicht so viele Leute getroffen, relativ wenig. Hin und wieder mal, ich glaube, ich habe vielleicht 3 Leute getroffen, die auch diesen Weg von Anfang bis Ende gehen wollten. Und dann trifft man halt so Section-Hiker, die halt am Wochenende einen Teil des Weges gehen. Und das war aber auch sehr schön, weil ich war ja zuvor in Ungarn und hatte so das Gefühl, dass in der Slowakei die Leute super gastfreundschaftlich waren. Also ein so ein Ritual war, egal welche Uhrzeit, wenn du da so einen Wanderer getroffen hast, dann haben die dann meistens ihren Schnaps ausgepackt. Also so eine Flasche Schnaps war immer dabei und auch so kleine Alu-Schnapsgläser. Und dann gab es erstmal einen Becher für den linken Fuß und einen für den rechten und dann wurde weitergegangen. Und wirklich ganz egal, welche Uhrzeit. Also mir ist das um 10 Uhr am Morgen passiert. So. Ja. Und da ich eigentlich fast schon straight edge lebe, also halt einfach wirklich gar nicht trinke in meinem Alltag, war das dann irgendwie eine zusätzliche Herausforderung, dann nach dem ganzen Schnaps noch irgendwie weiter zu latschen.
Noch einen Fuß vor den anderen zu packen.
Ja.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Macht so einen Wandertag dann vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch kürzer, als man eigentlich geplant hat.
Ja, definitiv.
Du hast es gerade schon von den Bären am Anfang gesprochen, von deinen Begegnungen auf diesem Trail. Welche anderen Tiere sind dir so begegnet? Also wie wild ist dieser Trail noch?
Also theoretisch hättest du die Möglichkeit, alle großen Beutegreifer in Europa anzutreffen. Also Luchs, Wolf habe ich jetzt leider nicht. Ich habe wirklich versucht, welche zu sehen. Also
hast du in Spuren gesehen?
Nee, keine Spuren.
Nicht. Aber Luchs ist auch wirklich
also von,
wirklich
von
schwer.
Einem Wolf würde ich sagen, da habe ich, würde ich sagen, das war höchstwahrscheinlich Wolfs Losung. Aber also ich habe mich häufig einfach dann am Abend in der Dämmerung irgendwie vor das Zelt gehockt und habe geschaut, was so vorbeikommt. Mai und so diese Tiere, die in Europa häufig anzutreffen sind, irgendwie Rehe, Rotfuchs, Feldhase, den begegnet man regelmäßig, aber auch so ein bisschen besondere Tiere wie die Gelbauchunke, Feuersalamander, Esculapnatter, Hirschkäfer. Ja.
Europa ist ja leider dank der Art und Weise, wie krass wir besiedelt sind und wie viel wir kaputt gemacht haben in der Vergangenheit, tut sich ja doch so einiges. Und ich finde, ich meine, auch wenn sie 300 Bären zum Schuss freigegeben haben, haben sie ja immer noch weit über 1000. Und das ist einer der Top-Prädatoren dort. Aber du hast den Wolf schon angesprochen. Der Luchs macht ja doch ein relativ gutes Comeback in vielen Teilen Europas. Also scheint schon so, als wenn das eines der wilderen Ecken
auf jeden
des
Fall.
Kontinents ist.
Auf jeden Fall. Ja, also es gibt ja auch Adlergebiete und Uhu-Gebiete, also definitiv.
Du hast die Niedere Tatra als mit Wow beschrieben. Was hat diesen Abschnitt für dich so besonders gemacht?
Also erstmal hatte ich ziemlich viel Bammel davor, weil, wie gesagt, ich war relativ früh dran im Jahr und ich habe da auf dem Weg eine Wandererin aus der Tschechei getroffen und sie meinte, also ich war mir nicht sicher, ob es überhaupt begehbar ist. Also ich habe schon mit den Gedanken gespielt, im Bus zu steigen, nach Bratislava zu fahren und von der anderen Seite zu starten und mir nur diesen niederen Tatra, also diese Strecke aufzusparen für den Schluss des Slowakei-Trips, so um die besten Wetterverhältnisse zu haben. Und sie meinte dann so, nee, wird schon passen. Mir ist dann auch so ein bisschen so ein Malheur passiert. Ich habe, also in der Ferne, man kam dann immer näher und näher. Und dann habe ich so diese schneebedeckten Gipfel gesehen, die wirklich mächtig und imposant waren. Und dann habe ich die tschechische Wanderin so angestupst und meinte so, hey, du glaubst du wirklich, es ist eine gute Idee, da jetzt drüber zu gehen? Dann hat sie angeschaut, hat zu lachen angefangen und meinte, das ist die hohe Tatra. Wir gehen da rüber und hat dann so rüber gezeigt. Und da hast du dann so einen, ja, fast schon Hügel gesehen, der irgendwie leicht bepudert war mit Schnee. Genau, also es soll jetzt die niedere Tatra nicht irgendwie schmälern. Also du hast da, also kratzt schon an diesen 2000er Berge. Und ich glaube, was für mich so besonders gemacht hat, es war einfach so farbenprächtig in der Jahreszeit. Also du hattest irgendwie die Felsen mit so einer minzfarbenen Flechte, die dann mit noch so gelben, leuchtenden Sprenkeln überzogen war. Die Blaubeeren war noch so rot verblüht. Dann hattest du das satte Grün von den Sträuchern, die so langsam nachkamen. Aber die Wiese war noch ganz braun. Und stellenweise lag dann so dieser Nebel im Tal. Und ich meine, du gehst einfach auf so einem Gebirgskamm 95 Kilometer entlang. Und stellenweise unbewaldet. Also das ist einfach eine unglaubliche Aussicht. Und sehr, sehr viele Höhenmeter. Und stellenweise gehst du dann auch so wirklich auf Felsen.
Wie macht dein Körper das so mit? Ich meine, du bist es ja jetzt schon gewohnt, so viel zu wandern und so viel unterwegs zu sein, aber du sagst ja auch selber von dir, dass du dann immer wieder zurück nach Deutschland gehst, um halt eben auch Geld zu verdienen. Und da wirst du ja wahrscheinlich nicht in der Intensität weitermachen, wie wenn du halt auf so einem Trail bist. Das heißt, du fängst ja dann doch irgendwann, vielleicht zwar nicht von null an, aber weit unter dem, wo du vorher aufgehört hast. Wie macht dein Körper diese vielen, vielen Kilometer, diese vielen, vielen Höhenmeter mit?
Also eigentlich hat er es immer sehr, sehr gut mitgemacht. Bis auf die Zeit auf dem SMP. Also ich war dann schon irgendwie so gut wie durch. Also ich war kurz vor Trentin. Da wollte mich dann meine Partnerin zu Besuchen kommen. Und es fing an, dass mein Fuß schmerzt. Und mal auf so einer langen Wanderung, da zwickt es ständig irgendwo immer so. Und du gewöhnst dich aber dran und es läuft dich halt irgendwie so aus. Das ist normal, das ist halt, dass du mal einen Tag hast, wo irgendwas wehtut. Genau, aber dieser Schmerz wurde nicht leichter, sondern stärker. Ungefähr an der Stelle, wo der Stiefel endet. Und dann habe ich natürlich erstmal Dr. Google gefragt und da kam
das, was man immer machen sollte.
Genau, das, was man immer machen sollte, um sich selbst zu beruhigen. Und da kamen natürlich dann so diese Horrormeldungen von Schienbeinkantensyndrom, was ja auch wirklich sehr verbreitet ist bei Fernwanderern und wo dann auch wirklich nur eine sehr, sehr lange Pause hilft. Andere Sachen waren, die so im Raum standen, war Ermüdungsbruch, Stressfraktur. Auch da hilft nur eine Pause. Und ja, ich hatte mit meiner Partnerin dann ein Wochenende Pause geplant und mehr oder weniger war ich mir dann nicht sicher, ob ich nicht einfach mit ihr ins Auto steigen muss und zurückfahren muss, weil mein Fuß einfach diese Pause braucht. Ich habe dann gleichzeitig mit einem Kumpel geschrieben, der Physiotherapeut ist, habe ihm meine Beschwerden so ein bisschen geschildert. Der hat mir dann so Dehnübungen genannt und meinte, dass es sich eher anhört wie eine Entzündung im Fußhebermuskel. Und nach dem gemeinsam verbrachten Wochenende, ja, da ging es dann so ans Eingemachte. Da habe ich dann gesagt, okay, laufen wir mal eine Stunde gemeinsam und dann treffe ich die Entscheidung. Und also ich hatte das Gefühl, das Wochenende hat dem Fuß wirklich gut getan. Es war auch nicht mehr geschwollen oder nicht mehr so stark geschwollen, weil der Fuß war auch geschwollen. Und ja, also ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Aber in meinem Kopf hat sich dann die Idee festgesetzt, wenn ich jetzt pro Tag nur 10 Kilometer gehe, ich will diesen Trails zu Ende führen. Es sind jetzt nur noch 100 oder 150 Kilometer. Die Höhenmeter halten sich in Grenzen. Und es hat sich dann voll gelohnt. Also ich habe mich dann von Christine verabschiedet und habe gesagt, okay, ich versuch's jetzt. Und dann kamen mir zwei Wanderer entgegen und die meinten, hey, wenn du da jetzt weitergehst, bleib einfach mal kurz still stehen, dann siehst du wahrscheinlich Fuchswelpen. Und Füchse, zu den Tieren habe ich irgendwie so eine ganz besondere Verbindung. Ich finde die total faszinierend und liebe es, Füchse zu beobachten. Und ja, und dann gehe ich weiter und dann sausen da wirklich zwei so plüschige Fuchswelpen irgendwie durch den Wald. Und ja, ich habe das dann mehr oder weniger als Zeichen angesehen, wird schon alles gut gehen.
Ja. Das sind so kleine Momente, die einem dann beflügeln, ne? Die machen dann den Rest so ein bisschen einfacher.
Ja, voll. Also ich meine, der Nachmittag ging dann gut weiter. Ich bin dann an so eine Hütte gekommen und da stand da einfach noch so ein Glas Oller Senf rum, aber auf so einer Wanderung hat ja alles, was irgendwie so Abwechslung zu deinem üblichen Trailessen ist, totale Bedeutung. Für mich war dieses Glas Senf, das war einfach, oh, wahrscheinlich der beste Senf, den ich gegessen habe, obwohl Mindesthaltbarkeit schon längst überschritten war. So.
Ja, ja. Aber sind das so die Kleinigkeiten, die das Wandern so besonders machen? Diese Einfachheit, die dann so kleine Dinge zu einem richtigen Luxus werden lassen?
Auf jeden Fall. Also ich meine, so dieses Stehenbleiben und diese Füchse beobachten. Unser Alltag ist ja meistens so durchgetaktet.
Und schnelllebig, sehr schnelllebig.
Ja, also du hast ja da eigentlich schon so die nächsten Termine so im Nacken. Und denkst dir so, oh, eigentlich kann ich jetzt ja gar nicht stehen bleiben.
Das ist das, wo man sich halt eben sehr, sehr bewusst drüber sein muss und sich halt eben auch sehr reflektiert sein muss, um das zu sehen, das zu verstehen, aber halt eben auch die Kraft und den Mut zu haben, das umzusetzen. Weil es ist so einfach, dem zu erlegen und einfach weiterzumachen wie bisher. Schnell, 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 schnell weiter. Immer, 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 immer weiter. Bis es halt natürlich nicht mehr geht. Aber es erfordert schon auch sehr viel Kraft zu sagen, so jetzt ist Pause und jetzt nehme ich mir die Zeit, die Dinge wirklich wahrzunehmen und zu genießen. Ich kann dann immer noch später schneller weitermachen oder schneller laufen oder schneller irgendwas anderes. Also auch im Alltag, abseits vom Wandern.
Mhm.
Aber es erfordert schon auch einen ganz besonderen Mindset, sich die Zeit zu nehmen. Was du vielleicht gelernt hast auf diesen Touren.
Ah, ich weiß nicht.
Oder hast du schon immer gehabt?
Nee, ich habe auch das Gefühl, dass es, Also auf dem Weg ist es kein Problem. Aber wenn ich wieder im Alltag bin, fällt es mir schon schwer, so diese ganzen Erkenntnisse so in den Alltag rüber zu retten. Weil da arbeitest du halt 8 Stunden am Tag und willst aber dann ja noch was für dich machen oder noch was erleben. Und so ein Tag hat halt einfach nur 24 Stunden. Und wenn du dann noch, weiß ich nicht, laufen gehst und danach noch irgendwie ins Theater oder so, dann hast du ja auch diese schnelle Taktung.
Also ist es schon auch so, auch für dich, dass du damit struggles, dann im Alltag diese kleinen Momente so richtig zu genießen und die Zeit dafür zu nehmen?
Auf jeden Fall, ja.
Du hast gerade ganz kurz deine Trailnahrung und den Senf angesprochen, der so eine Abwechslung zu deiner Trailnahrung war. Und ich glaube, jede Wanderung hat so seine ganz eigene Art der Ernährung, weil natürlich das Land irgendwie auch so ein bisschen vorgibt, was man bekommt, was man essen kann. Wie sah die Trailnahrung auf diesem Trail besonders aus?
Also eigentlich ernähre ich mich vegan und den Veganismus habe ich eigentlich in Ungarn schon abgelegt, weil es einfach nicht möglich war in so einem, also ich wollte kein Fleisch essen, aber in so einem Tante-Emma-Laden, da hatte ich halt die Wahl zwischen Brot mit gar nichts oder ich knall mir halt dann den Käse drauf. Und boah, also ich fand das Essen der Slowakei schon sehr, sehr gut. Ich würde sagen, es ist so der Küche von Österreich, Tschechien und Deutschland gar nicht so unähnlich. Was ich sehr geliebt habe, waren Dampfnudeln. Dann gab es da so Art Schupfnudeln, so süße mit Mohn und Zucker und so Art Käsespätzle, die aber aus einem Kartoffelteig waren. Das waren so kulinarische Highlights, die ich mir hin und wieder gegönnt habe. Aber sonst auf dem Weg selber, da war mein Frühstück irgendwie Haferflocken mit ein bisschen Trockenobst, um es zu süßen, und Zimt. Mittags gab's Wraps, entweder mit Käse oder Erdnussbutter. Und abends meistens Couscous mit Sojagranulat und unterschiedlichen Gewürzmischungen. Und meistens noch eine Handvoll Nüsse rein. Aber es muss ja meistens leicht sein. Und wenn ich dann durch eine Stadt kam, habe ich geschaut, dass ich möglichst viel Frisches esse. Also viel Obst, viel Gemüse.
Mhm. Strugglest du auf so einer Wanderung, genug Energie aufzunehmen?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich bin eher schlank und habe innerhalb von diesem halben Jahr 9 Kilo abgenommen.
Das ist viel.
Das ist viel, ja. Also ich habe aber auch einfach so eine Freude gehabt am Laufen. Also ich hatte wahrscheinlich, durchschnittlich bin ich 30 bis 35 Kilometer häufig gegangen.
Das ist auch viel.
Das ist viel und ich bin kein ultraleicht Wanderer. Also ich habe einfach ganz normale Ausrüstung und ich bin jetzt auch keiner, der seine Zahnbürste absägt, um irgendwelche Gramm zu sparen. So, ich mag es schon einfach auch Sachen dabei zu haben. Ich habe zum Beispiel so als Luxusgegenstand so einen Rätselblock dabei oder habe halt auch einfach ein Stift und ein Notizbuch dabei, falls mir was einfällt und will da nicht mein Handy dafür benutzen.
Du hast ja gesagt, also dieser SMP, das ist ja ein absoluter Geheimtipp. Für wen ist dieser Trail das Richtige?
Also ich würde sagen, eigentlich für alle, die vielleicht eine Alternative so zu diesen ganzen bekannten großen Fernwanderwegen in Europa suchen, also sei es jetzt irgendwie Camino oder auch der Kungsleden. Also du bist schon relativ einsam und abgelegen unterwegs. Und das ist aber eben diese perfekte Mischung aus wirklich grandioser Natur du hast die größten Städte und du hast so viel wirklich tolle Kleinigkeiten auf dem Weg. Also die Leute geben sich da so viel Mühe. Du kommst an so einem Berg vorbei und das ist einfach eine Poststation. Also da kannst du Postkarten ausfüllen, schmeißt in diesen Briefkasten rein und irgendjemand von dieser Trail-Organisation leert den Postkasten und verschickt deine Postkarten. Also sowas zum Beispiel. Oder du kommst an einer 400 Jahre alten Eiche vorbei. Oder nicht Eiche, Esche war es, glaube ich. Ja. Also es gibt einfach auf dem Weg auch wirklich super viel zu entdecken. Auch so unterschiedliche Sachen. Du kommst an dem Friedensberg vorbei. Da ist so eine Kunstinstallation mit so weißen Holzstempen, auf denen draufsteht, lassen Sie den Frieden immer auf der Erde herrschen und Frieden in der Slowakei. Ja, oder an so ein Viadukt, wo auch wirklich noch eine Eisenbahn drauf fährt. Es gibt einfach so viel zu entdecken auf dem Weg. Es gibt sogar Trail Angels. Und also ich war einfach begeistert, weil Slowakei hat man, glaube ich, nicht so wirklich auf dem Schirm als irgendwie Wanderparadies.
Ja, naja, ich meine, von den ganzen Wanderungen, von denen du ja am Anfang gesprochen hast, die du schon alle erlebt hast, ist der ja schon so ein bisschen der unbekanntere.
Ja, von auf jeden denen. Fall.
Was war härter? Australien, Neuseeland oder Osteuropa?
Also ehrlich gesagt.
Also 9 Kilo hören sich schon sehr extrem an.
Ja, schon, aber ich glaube, es war meiner Ernährung so ein bisschen geschuldet, weil in Australien und Neuseeland, da hatte ich eigentlich immer Erdnussbutter dabei. Und irgendwann in Osteuropa, ich konnte keine Erdnussbutter mehr sehen und sie war auch relativ schwierig zu bekommen. In Australien waren die Wege eigentlich super ausgebaut. Also die waren da wirklich easy zu gehen und du hattest auch nicht viel Höhenmeter. So dieser Te Araroa Trail, also der ist wirklich stellenweise richtig heftig.
Und bist du ihn komplett gelaufen?
Ja.
Wie lange hast du gebraucht?
Also ich habe einen Haufen so Side-Trips noch gemacht und war 5,5 Monate, glaube ich, unterwegs.
Ja, krass.
Ja, und da jetzt in Osteuropa waren die Wege auch sehr unterschiedlich. Also der SMP würde ich schon sagen anspruchsvoller. Also da sind diese Anstiege auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, hingegen irgendwie der Trail in Ungarn, obwohl er so durch die hügeligeren Gebiete von Ungarn ging, war technisch nicht anspruchsvoll, aber er war wunderschön. Also ich glaube, so warum ich diese Wanderungen in Osteuropa ausgewählt habe, war, ich wollte wieder so eine Verbindung zu der Landschaft hier vor Ort haben. Als ich aus Australien und Neuseeland zurückkam, da konnte ich irgendwie diese Schönheit vor der Haustür nicht mehr sehen. Ich war einfach so gewöhnt dran an diese unglaubliche Weite und diese Wildnis. Und zu sehen, das hat der Mensch noch nicht kaputt gemacht. Also da gab es einfach wahrscheinlich Ausblicke, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich bin da auf vor allem diese Südinsel in Neuseeland, ich bin da unterwegs gewesen, habe mir gedacht, okay, ich bin mir jetzt 100%ig sicher, das war der allertollste Ausblick des gesamten Trails. Ich bin 5 Kilometer weitergegangen und hatte dann da das Gefühl so.
Das ist so ein Gefühl, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil wir halt Europa so relativieren, ne? Also die Wildnis ist immer ganz woanders und hier ist es gar nicht wild. Dabei gibt es solche Orte halt schon noch auch viele. Man muss sie tatsächlich aber noch ein bisschen intensiver vielleicht suchen. Für mich war so ein Gefühl, ich war vor nicht allzu langer Zeit in Litauen und da habe ich an der Grenze zu Polen und ich glaube, es war Weißrussland, habe ich Spuren von Wisente in dem Nationalpark gesehen. Ich habe die Wisente selber nicht gesehen. Mhm. Also in einem Gehege, wo sie ja ausgewildert worden sind, da habe ich sie dann gesehen. Aber ich habe halt Spuren auch im Nationalpark gesehen von wilden Wisenten, die sich da zwischen den Ländern bewegen. Und das fand ich total, total cool, weil, ne, also ich bin viel in Botswana, Namibia, halt so in diesen wirklich richtig krassen, großen Wildnisgebieten mit wirklich großen Tieren. Und deswegen denke ich immer so, Europa im Vergleich hat auch nicht diese gleiche Intensität. Aber es gibt sie trotzdem. Und das ist cool. Man muss sie halt eben nur vielleicht suchen.
Voll. Ich habe jetzt mal noch eine Frage. Ich habe mal so eine Übersichtstabelle gesehen von, weiß ich nicht, Antilopen und irgendwie Gazellenarten in für verschiedene Teile Afrikas. Und da bist du ja häufig unterwegs. Also ich glaube, Botswana hast du gesagt.
Mhm.
Also ich meine, da sind doch was es an Tiere hier gibt in Europa, ist das ja relativ überschaubar. Also es ist ja schon anspruchsvoll, sich da dann so richtig reinzuarbeiten.
Du meinst jetzt vom Wissensstand, also was, wie viele verschiedene Arten es gibt?
Ja, ich meine, so Fährten lesen hier, ich meine, da gibt es nicht viele Tiere mit Schalen. Da gibt es Wildschwein, Rotwild, Dammwild, Reh. Und das war's. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Ausreißer, ja, so ein Elch, der mal irgendwie vielleicht mal seinen Weg nach Deutschland findet. Und ich glaube, mir ums Eck wurde mal irgendwie ein Seeker-Hirsch tot auf der Straße gefunden, der irgendwo ausgebüxt ist. Aber es ist alles relativ überschaubar.
Das ist da unten schon deutlich. Also ich habe zum Beispiel die Tracks and Trails-Ausbildung letztes Jahr gemacht. Da ist die Prüfung, sind 50 Tracks. Das sind so 50 random Tracks. Die sind halt einfach so in einem, also ich weiß nicht, wir haben drei Spots sind wir angefahren. Und ja, ich meine, alleine Wildkatzen sind sich relativ ähnlich. Die Unterschiede sind wirklich immer nur minimal. Wie viele Lobes hat der Leopard? Hat so eine kleine Einkerbung oben. Der Löwe ist runder oben. Ansonsten kannst du jetzt nicht wirklich groß unterscheiden zwischen einem männlichen Leoparden und einem weiblichen Löwen. Sind gar nicht so große Unterschiede. Ne? Also von der Größe her sind die oftmals keine Unterschiede, sondern du musst wirklich diese ganz kleinen Feinheiten. Und bei Antilopen ist es eine ganz andere. Also, ne? Diker und Steenbok, das ist so ein klitzekleiner Unterschied, wo du halt wirklich ganz genau nimmst ein Stück Gras, da musst du mal eben messen, so okay, ist der eine quadratischer als der andere, der ist länglicher, da ist es ein bisschen spitzer, da ist es runder und dann musst du wirklich so die ganz, ganz kleinen Feinheiten, der eine ist ein Rimwalker, der andere nicht, das ist krass, das ist wirklich krass, also wenn ich so unterwegs bin, zu Fuß, und ich mache ja auch solche Touren zu Fuß, wo wir 5 Tage durch den Busch laufen, da schauen wir uns ganz, ganz viele Tracks an und ich habe so ein Buch, das nennt sich, wo habe ich es denn, habe ich es gerade hier so zur Hand? Hier. Ja, das nennt sich Tracker Manual.
Ah, das kannst du den Namen des Autor, weil ich glaube, ich kenne das eventuell.
Also das ist von der Tracker Academy und da gibt es auch noch ein anderes Buch, das ist ein bisschen neuer, das ist Alex van den Hever. Also wenn du bei Google Tracker Manual googelst oder bei Amazon, dann findest du das. Mhm. Sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, aber da siehst du halt deine ganzen verschiedenen Tracks. Und das ist jetzt ganz interessant für alle, die diesen Podcast jetzt gerade per Video sich anschauen, weil ich das gerade alles zeige. Und da siehst du halt die Größe, aber halt wie wahnsinnig ähnlich sie sich sind. Ne? Also jetzt mal, um dir wirklich mal so ein bisschen, das ist zum Beispiel der größte Killer. Jetzt hast du hier, merk dir das Bild mal eben ganz kurz, ein Inyala und zwei Seiten weiter. Größe 62 Millimeter, also 6,2 Zentimeter. Und dann hast du hier den Bushbuck. Es ist mehr oder weniger identisch. Nur, dass der halt eben 45 Millimeter ist. So, was ist jetzt aber, wenn du halt einen jüngeren Inyala findest?
Ja.
Dann sind die halt genau gleich groß. Und dann sind das wirklich so ganz, 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 ganz kleine Feinheiten. Ne? Kennst du natürlich halt eben auch. Was ist das für ein Untergrund? Ne, Wind und Wetter, Erosion und so weiter, um zu bestimmen, wie alt so ein Track ist. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Dann gibt es noch irgendwie 700 Vögel. Also ich würde sagen, ich kann so ungefähr 40 Vögel tatsächlich am Track erkennen.
Mhm. Ja, aber 40 am Track, das ist ja auch schon super viel.
Voll, voll, weil sich so viele so ähnlich sind, ne? Weil du hast ja deine Passerine, Non-Passerine, Near-Passerine und so weiter, dann so zu erkennen, welche Vögel das jetzt sind, die da jetzt gerade gelandet sind, rumgesprungen sind, lang gelaufen sind. Das ist faszinierend.
Ja, aber ich glaube, das Besondere ist ja, dass du ja nicht festgelegt bist auf ein Land oder einen Kontinent, sondern du bist ja wirklich so breit aufgestellt. Also wenn du sagst, dass du Vicente getrackt hast an der Grenze.
In Litauen, ja. Ja, ja, und dann merkst du aber auch den Unterschied, beziehungsweise die Nähe zu anderen Tieren, wie nah verbunden sie sind und welcher Familienstamm sie haben. Und das ist schon interessant. Also zum Beispiel, dass sie halt eben ganz anders aussehen als ein Büffel, was ich vielleicht zuerst gedacht hätte.
Ja.
Ne, also solche Kleinigkeiten finde ich total, total spannend.
Und auf welchem Untergrund suchst du meistens, oder in Botswana, gib mir mal ein Bild.
Sandig.
Sandig.
Botswana ist ja zum Beispiel eher Wüste.
Mhm.
Also du hast ja, der einzige Grund, warum im Okavango-Delta Leben ist, weil du halt in den Regenmonaten viel Regen hast und im Winter, wenn es eigentlich trocken ist, hast du halt eben dieses Okavango-Delta, den Okavango-Fluss, der aus den Gebirge Angolas kommt, also die Regenfälle, die halt im Winter, im Sommer dort fallen, die fließen über Monate den Fluss runter und kommen dann ins Okavango-Delta. Und das ist der einzige Grund, warum in dieser Wüste, die eigentlich aus Sand besteht, die Kalahari-Wüste, Leben ist. Das heißt, alles, was du da siehst, die meisten Tracks sind alles im Sand, aber halt in verschiedenen Formen von Matsch, richtig schlammig, Wasser oder halt eben furztrocken.
Mhm.
Und furztrocken ist natürlich das Allerschlimmste als Tracker, weil ja, sie erstens nicht sehr sichtbar sind, schnell verwehen, und ja, du die ganzen Details nicht siehst. Und sie immer viel, viel größer aussehen, als sie sind.
Ja.
Und genau. Aber das macht's sehr, sehr abwechslungsreich und spannend. Deswegen verbringe ich auch manchmal einfach echt, weiß ich nicht, sehr viel Zeit an einem Track, um sicher zu gehen, was könnte es denn jetzt wirklich sein? Und oftmals ohne Tracker-Manual ist es fast unmöglich, oftmals so diese Kleinigkeiten. Also bei so vielen Tracks, die du halt hast, ne? Also dieses Buch ist ja alleine. Und wir kommen gleich mehr wieder auf dein Thema zurück. Aber das sind 312 Seiten an verschiedenen Tracks und Informationen zu verschiedenen Tieren. Also da sind wirklich extrem viele, viele, viele Tiere drin.
Ich habe auch das Gefühl, dass sich so hinsichtlich Fährtenlesen so einiges getan hat. Ich weiß noch so vor 10 Jahren, dass es da viel schwieriger war, ein gutes Buch zu bekommen, wo wirklich dann auch unterschieden wurde zwischen linken Bein und rechten Bein bei der Abbildung oder wenn es irgendwelche Geschlechterunterschiede gab von der Größe her.
Ich glaube, das hat aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen damit zu tun, wie weit die Industrie drumherum ist und wie fortgeschritten sie ist, ne? Also welchen Wert hat diese Branche für die umliegenden Regionen, Industrien. Also gibt es zum Beispiel, also jetzt in dem Falle gibt es ja ein großes Interesse daran, Menschen sehr gut in diesem Bereich auszubilden, weil der Tourismus ein so großer Wirtschaftsfaktor für die Regionen ist.
Mhm.
Während er jetzt zum Beispiel rund um unsere Tiere in Europa, da ist ja der Tourismuswert minimal, weil es wenig Leute gibt, die sich dafür interessieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Leute, weiß ich nicht, aus den USA nach Deutschland kommen, um jetzt irgendwie Rotwild oder einen Dachs irgendwie oder von dem Spuren irgendwie zu suchen. So. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Hobby lebendiger wird, also dass es mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren. Also es gab zum Beispiel, ich komme ja aus der Nähe von München, da gab es so eine Tracker-Gruppe, die sich, glaube ich, einmal im Monat getroffen hat und dann ist mal zusammen losgezogen und hat Spuren gesucht und die dann versucht, irgendwie zu interpretieren.
Ja, und ich glaube, dass der Grund halt eben, warum du halt in Afrika halt eben so eine Masse an Informationen halt hast. Und ich meine, das ist ja der heilige Gral, ja, die Bibel, die jeder Safari-Guide, egal ob er fahrzeugbasiert Safaris betreibt oder als Trails-Guide unterwegs ist, jeder hat dieses Buch. Weil niemand kann sich all diese Tracks im Detail merken. Und und weil es halt eben so viel großes Interesse darum gibt, gibt es halt eben so viel Informationen darüber. Ne? Und aber ich glaube halt auch, dass es halt eben hier in Deutschland und Europa halt eben sich total viel in der Richtung tut. Weil halt auch Informationen besser zur Verfügung stehen, als sie es vor 10 Jahren getan haben. Ja, also, und ich meine, wie ist das für dich, auf deinen Trails? Also jetzt, wenn du jetzt in Europa bist, da kannst du natürlich vielleicht so den einen oder anderen Track besser verstehen, den du so gelernt hast. Also wendest du das dann auch regelmäßig auf deinen ganzen Touren an? Und merkst du auch so den Unterschied zwischen den Tieren, den Ländern? Also Australien zum Beispiel, Australien, Neuseeland ist ja so weit abgeschieden von allem, dass da ganz andere Tiere sind.
Also da war es einfach schon sehr cool, einfach Känguruspuren zu sehen. Ich konnte sie auch erstmal gar nicht zuordnen. Also wenn du dann, also der Bibbulmun Track, der kreuzt so ein paar Straßen und hin und wieder findest du dann ein totes Känguru und dir dann mal von der Nähe irgendwie so den Fuß anzusehen, hat dann sehr viel geholfen. Also es war schon spannend. Also es ist auf jeden Fall so ein Hobby, das ich versuche auch in meinen Reisen irgendwie so zu praktizieren. Aber manchmal ist es auch so, dass ich am Ende vom Tag auch einfach platt bin und nicht mehr aufnahmefähig. Und es mir dann auch einfach reicht, wirklich so im Moment zu sein und mir jetzt nicht mehr irgendwas drauf schaffen zu wollen oder mich in irgendwas hineindenken, sondern ich sitze dann da im Wald, starr vor mich hin und werde dann manchmal noch belohnt mit irgendeiner coolen Sichtung oder halt auch nicht.
Aber zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Känguru nimmst, finde ich es zum Beispiel total spannend. Das ist ja so ein Tier, was ja sehr viele Arten der Fortbewegung hat oder viele Gänge.
Ja.
Und da den Unterschied zu sehen zwischen einem Känguru ist hier gerade gewesen, um zu fressen. Das heißt, man sieht halt eben relativ viele Abdrücke sehr nah aneinander und mit sehr viel Detail.
Ja.
Und wenn man halt zum Beispiel den Track sieht, wenn sie halt tatsächlich springen, die halt sehr verwischt sind, diesen krasse Distanz zwischen den verschiedenen Tracks halt eben auch. Das ist so das Coole, dass halt ein Track nicht immer gleich aussieht, egal, also man tatsächlich auch richtig cool erkennen kann. Du hast ja gerade gesagt, ob das jetzt ein linker oder ein rechter Fuß gewesen ist. Das kannst du ja bei vielen Tieren sehr, sehr gut erkennen, ob es jetzt vorne oder hinten gewesen ist, welche Gangart das Tier gehabt hat. Ist es schneller gewesen, ist es langsamer gewesen? Ich finde es total faszinierend zu sehen, manchmal, dass ich tatsächlich richtig rekonstruieren kann. Das Tier ist hier lang gelaufen, hat hier gehalten, hat den Kopf nach links und rechts gedreht. Das kann ich alles vom Track halt erkennen und hat dann irgendwas wahrscheinlich gerochen und hat dann die Richtung in diese Richtung geändert und hat dann zum Beispiel halt eben auch die Pace erhöht, wahrscheinlich weil in der Richtung halt irgendein anderes Tier kam und dann gehst du dahin, dann siehst du, ach krass, schau mal hier, Löwenspuren, wow. Das ist total faszinierend, diese Geschichten aus dem Sand nur durch dem Lesen dieser Tracks zu rekonstruieren.
Voll. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, warum ich es auch gar nicht schlimm finde, hier im Winter zu sein. Weil sobald Schnee liegt, kannst du ja eigentlich perfekt Spuren lesen. Und
ja.
Ich glaube, ich habe, als ich angefangen habe damit, ging es, glaube ich, erstmal darum, dass ich die Art bestimmen kann. Aber jetzt so herauszufinden, in welcher Stimmung war das Tier, so wohin wollte es, was ist geschehen, so, ich glaube, das finde ich gerade auch irgendwie spannender und verbringender. Also im Vergleich zu noch vor 2 Jahren, wenn ich jetzt Spuren suchen gehe, dann habe ich das Gefühl, ich nehme mir mehr Zeit für die einzelne Fährte und kann da mehr rauslesen. Und vor 2 Jahren ging es halt eher darum, halt eher so die Art zu bestimmen.
Zu bestimmen, welches Tier es ist, ne?
Genau, und die Gangart schon auch. Aber ganz viele so Kleinigkeiten, wie du sie beschrieben hast, mit Dreht dem Kopf oder sowas, die sind mir, glaube ich, in Gang. Ja. Da war ich auch einfach zu hektisch.
Ja, aber das ist dann schon sehr, sehr weit, aber das ist total faszinierend, diese Kleinigkeiten zu beobachten und zu bestimmen. Warst du schon mal in Afrika?
Nee, da wollte ich dich auf jeden Fall auch noch fragen, ob du irgendwelche Tipps für mich hast, weil ich kenne bisher in Afrika eigentlich nur 2 Trails. Das eine ist der Sinai Trail in Ägypten, der ja eher gerade nicht empfohlen wird zu begehen, aber schon länger und auf jeden Fall auch nie ohne Guide. Und ein Kumpel hat mal diese Lesotho-Durchquerung gemacht.
Hm. Ich kenne beide nicht. Ich habe aber von einem Trail gehört, der, ich glaube, der nennt sich Otter Trail in Südafrika.
Mhm.
Der ist so eine Woche lang. Der ist direkt an der Küste vom Western Cape, nicht allzu weit weg von Kapstadt, im Tsitsikama-Nationalpark. Und wenn dich Tracks halt ebenso interessieren, es gibt den Kruger Trail. Da kannst du einmal durch den Krüger Nationalpark komplett laufen. Du kannst dich aber nicht am Stück laufen, sondern du musst immer wieder mit Rangern unterwegs sein und du musst dich anmelden und dann bekommst du verschiedene Permits und du kannst den halt eben nur so, ich glaube, wie nennt man das in der Trail-Community, so Flip-Flop-mäßig. Also man kann nicht alles am Stück laufen, sondern ja, man muss immer schauen, wo ist was frei und dann laufe ich halt einen Teil. Aber der muss total faszinierend sein, der Krüger Trail. Also hast du halt eben alles, ne? Natur, Wildnis, Tracks.
Das klingt hervorragend. Aber warum kannst du nicht am Stück gehen?
Ich glaube, weil du halt immer mit Guides unterwegs sein musst. Und ich glaube, es gibt niemanden, der einen so lange am Stück begleitet.
Mhm.
Das heißt, die Leute laufen halt immer nur, ne, Etappen. Und dann machen halt vielleicht so 5, 6 Tage oder vielleicht sogar 7 Tage. Und ich glaube, dass es fast unmöglich ist, diesen ganzen Trail so zu planen, dass du immer einen Guide dabei hast. Deswegen wirst du ihn am Stück machen, also an verschiedenen Teilen machen müssen. Aber keine Ahnung, ich bin ihn noch nicht gelaufen. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Es gibt ihn tatsächlich schon seit mehreren Jahren und sie haben jetzt gerade ihn neu aufgesetzt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, es hat jetzt dieses Jahr wirklich krass geregnet. Viele Teile vom Kruger sind kaputt gegangen, wie die Trail-Infrastruktur da jetzt ist. Aber von dem, was du so erzählst, glaube ich, dass das halt eben schon eine sehr, sehr coole Geschichte für dich sein könnte.
Voll. Also ich bin auch gerade schon so ein bisschen am Schauen, wohin könnte es denn 2027 gehen? Weil, also dieses Jahr habe ich ja beschlossen, dass ich so meinen Rhythmus unterbreche, um das ganze Geschehene irgendwie so zu verarbeiten. Und ich habe nur meine 3 Wochen im Sommer und da will ich wieder nach Bulgarien und den 5-Mountain-Trail in Angriff nehmen, so. Aber vielleicht 2027.
Also das, was ich dir für, also das ist für dich jetzt vielleicht nichts, weil es auch nicht low budget ist, aber was wir bei Off the Path zum Beispiel machen, das ist jetzt auch für alle, die zuhören, wir bieten zum Beispiel den Wilderness Trail an. Und wir machen eine Woche in Botswana im Kwai-Schutzgebiet und davon laufen wir 5 Tage tatsächlich mit allem, was wir brauchen, auf dem Rücken.
Mhm.
Laufen 5 Tage durch den Busch und da geht's halt wirklich darum, diese kleinen Dinge zu lernen und zu beobachten, zu lernen, wie identifiziert man Tracks eigentlich, was sind die unterschiedlichen Tracks und halt sich diese kleinen Dinge anzuschauen, die man halt vom Safari-Fahrzeug nicht sehen kann. Und das bieten wir 2-3 Mal im Jahr an. Im September dieses Jahr starten wir mit der ersten Reise und das ist halt eben total cool, wo es mir halt wirklich darum geht, den Leuten beizubringen. So, hey, schau mal, wir trailen jetzt hier ein Tier. Das ist der Unterschied zwischen vorne und hinten, links und rechts. Das ist die Gangart und das ist hier passiert und so. Und das ist schon ziemlich cool.
Über welche Preisspanne reden wir da so? Weil ich meine, es ist ja quasi fast schon eine kleine Ausbildung.
Das sind jetzt diese Reise. Boah, da bin ich jetzt gerade überfragt. Unsere stationäre Reise ist 4.500. Die liegt, glaube ich, bei, diese Wanderung liegt bei 3.300, 3.400, so um den Dreh für eine Woche all in natürlich.
Mhm.
Und man bekommt von uns tatsächlich sogar das ganze Material zugeschickt. Also man muss jetzt gar nichts irgendwie selber mitbringen. Sondern man bekommt alles nach Hause zugeschickt, das ganze Essen, die Schlafsäcke, Isomatten und wir bivakieren. Also gar kein Zelten, sondern nur bivakieren. Und dann macht man vorher und nachher noch Jeep-Safaris und noch eine Mokoro-Tour, was ganz Besonderes ist. Das ist ein Einbaumboot. Und dann wird man von einem Local halt durch sanfte Gewässer gefahren und man sieht halt Elefanten auf Augenhöhe im Wasser und Hippos und so. Und das ist halt eben, das ist eine sehr, sehr coole, abwechslungsreiche Woche.
Klingt schon sehr cool.
Können wir uns im Nachhinein nochmal drüber unterhalten. Also auf jeden Fall, das ist unser Wilderness Trail. Das ist schon eine sehr, sehr coole Erfahrung im afrikanischen Busch in Botswana. Man muss zum Beispiel auch nachts Wache halten natürlich. Also wir bivakieren, wir schlafen nicht im Zelt. Mhm. Das heißt, immer muss jemand eine Stunde Wache halten und man wechselt sich die ganze Zeit ab. So natürlich halt auch in einem ganz anderen Rhythmus jede Nacht, sodass nicht jeder irgendwie die Schicht von 1 bis 2 hat oder so, sondern halt mal die Schicht von 1 bis 2 und mal die Schicht von weiß ich nicht, 4 bis 5 oder so. Und das ist ein total cooles Erlebnis.
Also ich würde sagen, hast du mich schon so ein bisschen so dein Interesse geweckt auf jeden Fall.
Ja, sprechen wir nochmal nach dem Podcast darüber ein bisschen. Ja, ich glaube schon, dass ich das total reizen würde. Also nochmal, lass uns nochmal zurück zu deiner Geschichte eigentlich kommen. Also für dich geht es jetzt weiter. Also du bist jetzt eigentlich stehst du auch schon wieder in den Startlöchern, oder? Also jetzt ist doch eigentlich deine Zeit, wo es langsam losgeht.
Jetzt wäre eigentlich meine Zeit, wieder aufzubrechen, genau. Aber dieses Jahr will ich es eben anders machen. Dieses Jahr will ich pausieren, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich, was heißt pausieren? Also ich gehe wandern, aber nicht so lange am Stück, sondern kann halt nur meinen Urlaub aufwenden. Und 2027 will ich dann wieder wirklich monatelang am Stück unterwegs sein.
Was ist so, du hast jetzt gerade schon mal Afrika so kurz so angesprochen. Was steht da, was ist dein aktueller Plan? Also hast du schon irgendwie eine Richtung, in die du gehen möchtest? Oder wurde sie gerade in den letzten 30 Minuten über den auf den Kopf gestellt?
Also gerade würde ich sagen, ist noch alles offen. Eigentlich wollte ich schon endlich mal einen dieser drei großen Trails in den USA in Angriff nehmen, aber
PCT, ACT und welcher ist der dritte?
Continental Divide Trail, genau. Aber es ist gerade politisch halt irgendwie schwierig, so mit der USA und ich habe auch so Horrorgeschichten gehört von irgendwelchen Hikern, die halt dann auch so ein bisschen willkürlich halt nicht reingelassen wurden, so weil die Grenzbeamten, denen ich geglaubt haben, dass sie einen Trail laufen, jetzt ein halbes Jahr, sondern die haben gesagt, ja, wollt ihr hierher kommen, um zu arbeiten. Obwohl sie halt nachweisen konnten, weiß ich nicht, dass sie über Social Media über ihre andere Trails schon berichtet haben. So.
Hm.
Und dass mir, glaube ich, das zu hohes finanzielles, aber auch logistisches Risiko und hab mir überlegt, eventuell diesen Hexer-Track in Frankreich zu gehen. Es wären 3000 Kilometer und eigentlich hauptsächlich in den Bergen, also Alpen, Pyrenäen.
Cool. Ich meine, Europa ist ja auch wirklich, also das finde ich eigentlich so toll, weil es doch sehr abwechslungsreich ist, ne? Also es wird halt einfach komplett anders als deine Kungsläden-Erfahrung oder halt eben jetzt auf dem Trail.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich finde Frankreich zum Beispiel, finde ich eine total Abwechslung. Ich weiß ja, ich kenne den Trail jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich finde Frankreich an sich ein total abwechslungsreiches Land.
Und ich mache es ja meistens so, wenn ich mir einen Trail rausgepickt habe, schaue ich, was gibt es da noch? Und aktuell wäre der Plan dann wirklich an der Küste von den Niederlanden zu starten und mich sozusagen warm zu laufen durch Niederlande, Belgien und Luxemburg. Und es gibt den, ich habe leider die Nummer vergessen, ich glaube, es war, was, der E5? Ich glaube, der kommt dann wirklich zu diesem Trailhead von Hexatrack, also zum Startpunkt. Und ich war noch nie in den Niederlanden, ich war noch nie in Belgien und vor allem noch nicht in Luxemburg. Und in Luxemburg habe ich 2, 3 kürzere Trails gefunden, die echt super vielversprechend sind mit irgendwie verwunschenen Wäldern, die sich irgendwie und Wege, die sich durch irgendwelche Schluchten ziehen. Ja, und ich, ja, oder mir ist es gelungen, durch diese Osteuropa-Reise wieder mehr so eine Verbindung zu der Natur vor der Haustür so herzustellen.
Aber das ist toll, weil es gibt halt wirklich so viel. Es ist halt eben sehr, sehr auseinander. Ne? Du hast halt eben, ne, in Skandinavien hast du noch wirklich krasse Wildnis. Du hast halt eben, ne, da in Osteuropa hast du noch krasse Wildnis. Wenn du jetzt bei uns so unterwegs bist, ist natürlich ein bisschen schwer. Deutschland hat zwar kleine Orte, die ein bisschen wilder sind, aber jetzt nicht das, was du und ich als Wildnis, glaube ich, bezeichnen. Aber es gibt sie überall. Diese kleinen Orte, die einen vergessen lassen, dass es den Frankfurter Bahnhof gibt. Ja. Lupi, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war ein super angenehmes, lockeres, tolles Gespräch mit dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch recht herzlich und habe also auf jeden Fall total Lust, mich in den Trails in Afrika irgendwie reinzuarbeiten und mich da mal umzuschauen. Und werde auch gleich mal nach diesem Tracker-Manual schauen. Und ja.
Ja, unbedingt. Ich schick dir gleich mal den Link und genau, und wir sprechen einfach nochmal. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für deine Wanderung. Und vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst.
Ich sag danke. Und ja, bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.